Frau Krause, erstmal kurz zu Ihrer Vita. Sie sind in Süddeutschland geboren und aufgewachsen, haben aber familiäre Wurzeln in unserer Region, oder?
Genau, die sind in Salzgitter verhaftet. Also meine Eltern kommen beide aus Salzgitter und sind dort groß geworden. Und haben wir dann auch ganz oft Oma und Opa besucht in den Sommerferien und so.
Mhm. Sie haben Musikwissenschaft und außerdem Theater- und Orchestermanagement studiert. Gab oder gibt es in Ihrer beruflichen Tätigkeit dann auch Berührungspunkte mit der Politik?
Ja, sehr viele. Ich bin jetzt seit fast 10 Jahren auf der sogenannten Kulturlobby-Seite aktiv, weil ich mich irgendwann entschieden habe, nachdem ich Ensembles gemanagt habe, Konzerte organisiert hatte und so, dass die Arbeitsbedingungen für die KünstlerInnen doch einfach noch zu schlecht sind. Und dann bin ich auf die politische Seite gegangen in Form von Lobbyarbeit.
Und was hat Sie bewogen, sich gerade bei den Grünen zu engagieren?
Das ist eine gute Frage. Ich habe da auch sehr lange damals drüber nachgedacht, bevor ich einer Partei beigetreten bin, welche es werden soll. Bei den Grünen hat mich tatsächlich vor allem auch überzeugt, wie sie Frauen in der Politik fördern. Und gerade als junge Frau war mir das auch wirklich ein Anliegen, einer Partei beizutreten, die das so fördert.
Jetzt treten Sie also bei der Bundestagswahl an. Haben Sie denn schon Erfahrung in politischen Gremien?
Ja, ich habe Erfahrung in politischen Gremien. Ich bin aktuell Sprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft Kultur. Das ist eine Arbeitsgemeinschaft bei den Grünen. Ich bin aber zum Beispiel auch im Beirat der Green Culture Anlaufstelle von der Bundesregierung berufen und jetzt ganz frisch im Beirat der Künstlersozialkasse vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales berufen.
Okay. Nun werden die Grünen im Allgemeinen und ihr Spitzenkandidat Robert Habeck im Besonderen für viele negative Entwicklungen in Deutschland verantwortlich gemacht, zum Beispiel für die Wirtschaftslage. Wie begegnen Sie dieser Kritik?
Ich begegne der Kritik, indem ich sage, dass ich nicht der Meinung bin, dass das durch die Grünen verursacht wurde in den letzten 3 Jahren, die wir in der Ampelregierung waren. Davor waren 16 Jahre große Koalition. Und das sind doch Entwicklungsstränge, die alle eine längere Zeit brauchen. Und meines Erachtens wurde fehlinvestiert. Es wurde zu wenig in unsere Infrastruktur investiert. Und das trägt alles dazu bei, wie sich auch die Wirtschaft entwickelt hat. Gleichzeitig hatten wir große Krisen. Corona-Pandemie, Angriffskrieg auf die Ukraine. Das zählt alles mit ein. Das sollte man beachten.
Ja, auf der anderen Seite ist es aber auch so, wir sind jetzt zum dritten Mal in Folge, das dritte Jahr in Folge einer Rezession. Ich meine, da kann man den Wirtschaftsminister ja nicht ganz davon freisprechen, oder?
Naja, man muss aber schon gucken, was davor auch war. Und wenn man sich was anschaut, was Robert Habeck geleistet hat, dann ist es ihm ja auch gelungen, die Unabhängigkeit vom Gas aus Russland herzustellen. Und das ist ein Kraftakt, der natürlich auch erstmal, würde ich sagen, einen negativen Impuls mit sich bringt, weil es eine drastische Umstellung in sehr, sehr kurzer Zeit war. Jetzt kommt es eben darauf an, dass wir diesen Weg aber weitergehen und richtig investieren. Also Ausbau der erneuerbaren Energien und die richtigen Anreize setzen, auch für unsere Wirtschaft.
Ja, Sie kündigen massive Investitionen an in die Infrastruktur, in Schulen, Kitas, in die Bahn zum Beispiel. Sie wollen das Engagement für den Klimaschutz finanziell fördern. Preisfrage, wer soll das alles bezahlen?
Wir stehen für die Reform der Schuldenbremse. Also dieses Festhalten, dieses verzweifelte Festhalten fast schon an einer schwarzen Null, auch mit der Begründung, dass wir den Enkeln und den kommenden Generationen ja kein Schuldenberg und Co. hinterlassen können. Es gibt ausreichend Studien, die belegen, dass eine Reform der Schuldenbremse und mehr Investitionsmöglichkeiten dadurch uns langfristig helfen, wieder auf einen guten Weg zu kommen.
Damit sind Sie sich ja mit der SPD in einem Punkt auch ziemlich einig, dass nämlich ein Deutschlandfonds aufgelegt werden soll. Was hat es damit auf sich?
Der Deutschlandfonds ist im Endeffekt der Fonds, worüber dann auch diese Investitionen laufen sollen, der eben gekoppelt ist an die Reform der Schuldenbremse.
Und wollen Sie in dem Zusammenhang dann auch, was ja auch in Ihrem Wahlprogramm steht, die Reichensteuer durchsetzen?
Ja, wir reden vor allem von Milliardären. Man muss sich einfach überlegen, eine Milliarde allein schon, wie viel das ist. Und die wollen wir mehr an unserer Gesellschaft beteiligen. Wir sagen, starke Schultern sollten mehr tragen. Und aktuell haben wir eine große Ungerechtigkeit auch darin, was die Steuerlast angeht. Wenn man sich zum Beispiel kleine und mittlere Einkommen im Vergleich zu den Milliardären anschaut, die auch ihr Geld für sich arbeiten lassen, die ja noch nicht mal selbst in der Lohnarbeit, sage ich mal häufig, oder nicht aus Lohnarbeit sozusagen ihr Vermögen weiter mehren. Und deshalb sagen wir ganz klar, wir wollen die globale Milliardärsteuer, dafür wollen wir uns einsetzen und zum Beispiel aber auch das Thema der Erbschaftssteuer anpacken, damit es dort gerechter zugeht.
Ja, und die Vermögenssteuer, die ja ausgesetzt ist im Moment nur, da traut sich keiner so richtig mehr ran jetzt, habe ich den Eindruck.
Da muss ich sagen, das ist eine gute Frage. Ich persönlich bin dafür, dass wir die Vermögenssteuer auch wieder einsetzen sollten.
Aber die Frage ist, ob das durchsetzbar ist dann, ne?
Das ist bei jedem Thema die Frage.
Im Wahlprogramm der Grünen heißt es ja, Frau Krause, Sie wollen das Leben in Deutschland wieder bezahlbar machen. Im Fokus stehen dabei zum Beispiel die Wohnkosten, das Deutschlandticket, solche Sachen. Aber wie soll das konkret verwirklicht werden?
Na, wir nehmen ja auch noch ein anderes Beispiel mit rein, zum Beispiel der günstige Strom. Also Strom aus erneuerbaren Energien, Wind und Sonne ist die günstigste Energiequelle, die wir uns vorstellen können. Wenn wir die massiv ausbauen, dann auch noch die Netzentgelte senken und die Stromsteuer senken, wie wir es vorhaben, dann kommt das auch direkt bei den Menschen an und die Menschen sparen dadurch Geld, indem die Stromkosten immer weiter sinken und vor allem auch langfristig niedrig bleiben. Mhm. Ein anderer Punkt, Deutschlandticket hatten Sie, glaube ich, gerade erwähnt. Wenn das dauerhaft wieder 49 Euro kostet und wir gleichzeitig auch noch es weiterentwickeln, zum Beispiel im Hinblick darauf, wie Familien Kinder mitnehmen können oder für SchülerInnen und Azubis, dann sind das alles Bausteine, die am Ende dazu führen, dass die Menschen weniger dafür ausgeben müssen und es sich im
Geldbeutel nicht schuldet. Da komme ich mit der tibetanischen Gebetsmühle. Wer soll das bezahlen?
Reform der Schuldenbremse.
Ja, okay.
Und das Überreiche, wie ich sie auch gerne nennen möchte, weil superreich, super hat irgendwie so eine positive Einfärbung, indem wir diese Menschen auch mehr an den Kosten unserer Gesellschaft beteiligen.
Die dann, wenn man manche Auguren hört, fluchtartig das Land verlassen.
Ja, aber es gibt Modelle wie die Wegzugssteuer, ist meines Wissens der Titel dafür. Also es gibt auch dort Maßnahmen, wie man das vermeiden und verhindern kann. Und gleichzeitig muss man ja auch immer noch sehen, wir sind ja auch als Deutschland immer noch an vielen Stellen ein attraktiver Standort. Also insofern würde ich da sagen, bevor man das jetzt irgendwie gebetsmühlenartig immer wieder vorbringt, gucken, welche Maßnahmen kann man ergreifen, um das dann auch zu verhindern.
Die Grünen machen sich wie auch zum Beispiel die Linke für eine Erhöhung des Mindestlohns auf 15 Euro stark. Das hört sich ja erstmal gut an, aber wie soll das Leben bezahlbar bleiben, wenn die höheren Personalkosten dann an die Verbraucher weitergegeben werden?
Das ist ein Punkt, den müssen wir im Blick behalten. Ich will da an der Stelle auch ehrlich sein, dass ich da nicht die Expertin bin. Mhm. Aber meines Erachtens dürfen wir diese Dinge eben nicht so singulär betrachten. Wenn wir uns einfach nur Mindestlohn angucken und was dann passiert, ist das eine sehr singuläre Betrachtung. Wenn wir sozusagen uns darum kümmern, dass an anderen Stellen auch Kosten sinken, also auch ein günstiger Strom trägt am Ende bei einer Wirtschaft dazu bei, dass Produktionskosten sinken können, wodurch auch wieder sozusagen Lebensmittelpreise etc. pp. Niedriger werden können. Bestes Beispiel ist da der Döner, auf den ich gerne angesprochen werde. Mhm. Ist das ein Gesamtbild in der Komplexität, was man betrachten muss? Okay. Und ich denke, so kommen wir am Ende auch dazu, dass es für die Endverbraucher nicht immer teurer wird.
Ihr Wort in Gottes Ohr. Dann kommen wir zu dem allgemein jetzt wohl als Top-Thema bezeichneten Stichwort Migrationspolitik. Mhm. Was ist aus Ihrer Sicht falsch an dem Fünf-Punkte-Plan von Friedrich Merz, mal ganz abgesehen davon, dass die AfD auch dafür ist?
Der Fünf-Punkte-Plan von Friedrich Merz bricht Europarecht, er bricht Grundrechte. Und es ist vor allem ein Plan, der überhaupt nichts, aber auch gar nichts an den Herausforderungen, die wir haben, die wir auch anerkennen, löst. Das ist Symbolpolitik.
An einem anderen Punkt gibt es auch Gegenwind in den eigenen Reihen. Ich spreche von der militärischen Hilfe für die Ukraine.
Ich bin absolut dafür, dass wir die Ukraine auch weiter militärisch unterstützen müssen. Diese Idee, dass wenn wir jetzt aufhören mit der militärischen Unterstützung, dass dann irgendwie automatisch Frieden kommt oder dass wir dann mehr Spielräume hätten, um auch auf diplomatischen Wegen zu verhandeln, die sehe ich so nicht. Putin ist der Aggressor. Putin wird, wenn wir aufhören, die Ukraine militärisch zu unterstützen, wird gewinnen. Und dann ist ein Frieden, und ich mache jetzt hier gerade Anführungszeichen mit den Händen, ein Frieden ist dann kein Frieden in Freiheit. Das ist ein Frieden in Unterdrückung. Das ist ein Frieden darin, dass vielleicht, dass die Ukraine Dinge abgeben muss. Und das ist kein Frieden in dem Sinne. Und ich bin dafür, solange Putin auf einer militärischen Ebene noch zu stark ist, und das ist er gerade, müssen wir auch auf einer militärischen Ebene die Ukraine unterstützen.
Und dafür ist auch mehr Geld nötig. Und deswegen steht auch in Ihrem Wahlprogramm, vielleicht unter anderem deswegen, dass Sie praktisch einen Schritt auf Herrn Trump zugehen sozusagen, indem Sie die militärischen Ausgaben auf mehr als 2% erhöhen wollen vom Bruttosozialprodukt.
Ich würde das nicht als Schritt auf Trump zu deuten. Das deute ich überhaupt nicht so. Ich deute das aus der eigenen Verantwortung heraus und aus dem Kontext heraus, dass sich ja natürlich die Weltlage verändert hat. Also andersherum gesagt, mit einem Präsidenten Trump können wir uns leider nicht so sicher sein, dass ein Amerika unter Trump in dem gleichen Verhältnis noch zu uns steht wie früher. Deshalb müssen wir auch mehr dafür sorgen, wie wir selbst uns verteidigen können und unsere Sicherheit erhöhen können.
Aber fürchten Sie nicht, dass es gerade, sagen wir mal, Stimmen bei Ihrer Stammwählerschaft kostet?
Die Befürchtung habe ich natürlich, aber es ist auch eine Realität, finde ich, der man ins Auge blicken muss.
Mhm. Frau Krause, bei der letzten Bundestagswahl sind die Kandidaten bis Platz 13 ihrer Landesliste ins Parlament eingezogen. also Kandidaten aus Niedersachsen wohlgemerkt. Mhm. Sie liegen jetzt auf Platz 15 und nach den aktuellen Umfragen müssen die Grünen mit Verlusten rechnen.
Mhm. Ich sehe es sportlich, sagen wir es mal so. Es ist meine erste Kandidatur für den Bundestag. Ich bin über Listenplatz 15 sehr stolz, weil ich in meinen Kernthemen Themen besetze, die sozusagen jetzt nicht auf der großen politischen Agenda stehen, leider, wie Kultur, jetzt zum Beispiel mit der Kulturpolitik. Und mir ist natürlich auch bewusst, dass wir unter den aktuellen prognostizierten Wahlergebnissen, dass mein Listenplatz nicht automatisch ziehen wird. Ich gehe aber trotzdem mit einer großen Motivation rein, weil ich es wirklich will. Und ich sehe aber auch diesen ganzen Wahlkampf jetzt als eine wichtige Erfahrung, aus der ich sehr viel lernen und mitnehmen werde für den nächsten Wahlkampf. Und spätestens dann wird es, glaube ich, auch klappen.
Okay. Wenn es denn klappt, wäre mit Ihnen nach Lesart der AfD ja erstmals eine Grüne im Parlament, die schon mal gearbeitet hat, ne?
Ja, das würde ich so auch nicht unterschreiben. Obwohl die Lesart der AfD ist es natürlich. Aber ja, wir haben sehr viele Menschen in unserer Partei und im Parlament mit sehr viel unterschiedlichen Hintergründen. Und ich gehe davon aus, die meisten haben gearbeitet. Und selbst wenn Menschen noch keine Arbeitserfahrung haben, haben sie andere Erfahrungen. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, damit reinzubringen. Wenn Sie mir da noch eine Anmerkung erlauben, ich finde es faszinierend, wie sozusagen diese Klischees an den Grünen haften. Mein allererstes Interview, nachdem ich als Direktkandidatin nominiert wurde, startete auch mit der Frage, Frau Krause, haben Sie überhaupt studiert? Haben Sie überhaupt einen Schulabschluss? Und haben Sie denn überhaupt schon mal gearbeitet? Als ich das alles bejaht habe, war die Luft so ein bisschen raus. Auf der anderen Seite, wenn ich dann sage, ich habe studiert, habe einen Bachelor, einen Master, auch noch in der Geisteswissenschaft, dann wird natürlich gesagt, oh, diese Akademikerpartei. Also man muss sich schon irgendwann mal entscheiden, würde ich auch da gerne den Menschen sagen, was jetzt irgendwo, wo der Hund begraben liegt, sag ich mal. Das finde ich faszinierend, dass einem das begegnet. Es nervt auch, aber ich versuche da mittlerweile mit Humor mit umzugehen.